Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zum neuen Expertentalk. Droht dem Rentensystem der Kollaps? Lautet heute Abend unser Thema. Meine Gäste haben kontroverse Antworten mitgebracht. Herzlich willkommen, Professor Bernd Raffelhüschen. Der gebürtige Nordfriese zählt zu Deutschlands renommiertesten Rentenexperten. Und er ist Gründer und Direktor des Forschungszentrums Generationsverträge und sieht große Gefahren für das heutige Rentensystem. Dr. Joachim Rock, Leiter der Abteilung Sozial- und Europapolitik beim Paritätischen Gesamtverband. Und er warnt vor steigender Altersarmut. Und last but not least, Dr. Dina Frommert. Sie ist Abteilungsleiterin Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Rentenversicherung, also bei der Institution, die für die Renten zuständig ist in Deutschland. Frau Dr. Frommert, wie viele Versicherte haben Sie? Über 20 Millionen?
Ja, wir haben über 20 Millionen Rentner und Rentnerinnen und über 50 Millionen Versicherte.
Ah, Wahnsinn. Und wie viele Beschäftigte? Ich hatte mal eine Zahl gelesen von 26.000, stimmt das?
Ja, das ist die Deutsche Rentenversicherung Bund, aber die Rentenversicherung insgesamt hat ja auch noch die Regionalträger, sodass es dann insgesamt auch noch deutlich mehr sind.
Also sprechen wir über viel Geld und viele Menschenschicksale, die natürlich darauf angewiesen sind, pünktlich ihre Rente zu bekommen. Frau Dr. Frommert ist dafür sozusagen mit zuständig. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Hinweis an Sie zu Beginn. Wie immer können Sie unterhalb des Livestreams Fragen stellen, Anmerkungen schreiben und natürlich auch diskutieren. Und ich würde auch versuchen, einige Fragen hier mit in das Gespräch einzubeziehen. Was denken die Deutschen, wie sicher ist die Rente? 72% sind nach einer neuen Umfrage der Auffassung, dass die Rente auf lange Sicht eher unsicher ist. 21% halten die Rente eher für sicher. Herr Professor Raffelhüschen, auf welcher Seite sind Sie? Bei den Optimisten oder eher bei den Pessimisten?
Nein, das wird Sie jetzt überraschen, aber ich bin bei den 20%. Denn also ich glaube nicht, dass wir ein Problem, was die Sicherheit angeht, der Renten haben. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Problem haben, dass wir irgendwo einen Kollaps da bekommen in der Rentenversicherung. Im Gegenteil. Also ich glaube, dass unsere umlagefinanzierte Rentenversicherung eines der beiden Standbeine immer sein sollte, dass es auch eine vernünftige Form ist, wie wir es organisiert haben. Unser einziges Problem in der Rentenversicherung sind eben halt diese Dissonanzen, die wir da haben in der Entwicklung der Rentenbezieher und in der Entwicklung derjenigen, die das System tragen. Und ich glaube, das ist inzwischen bei der Bevölkerung auch angekommen. Selbst die Deutsche Rentenversicherung schreibt es ja auch in den Informationen. Für Lebensstandardsicherung reicht es eben nicht. Wir haben uns davon verabschiedet. Wir hatten mal wirklich eine einseitige, rein umlagefinanzierte Altersvorsorge, die auskömmlich war. Und das kann sie eben halt nicht mehr sein. Und diese Adjustierung haben wir eigentlich erst sehr spät betrieben. Wir haben auch vieles von den Errungenschaften, die wir in der Agenda 2010 umgesetzt haben, wieder zurückgenommen und zurückgefahren. Das hätten wir nicht tun sollen. Aber sagen wir mal so, für eine Basisrente wird die Rentenversicherung ausreichen.
Aber nicht für ein gutes Leben? Oder wie muss ich das verstehen, Herr Professor Raffelhüschen?
Ja gut, das, was wir eigentlich ja wollen im Leben, im Alter, ist, dass unser Lebensstandard nicht sinkt, sondern dass wir den in etwa aufrechterhalten können. So, da gibt es natürlich immer den Streit darüber, wie viel soll es dann sein und sind es dann 60, 70 oder 80% dessen, was ich vorher hatte. Wobei die Rentenversicherung natürlich immer auf die Lebenszykluseinkommen basiert und nicht auf das, was zuletzt gezahlt worden ist. Also da muss man halt gucken, wie man selber auch steht. Aber bei einem Bruttorentenniveau von knapp 50%, das mit Sicherheit nach unten gehen wird, wenn der Nachhaltigkeitsfaktor wieder eingeführt wird, werden wir, sagen wir mal, doch erhebliche Probleme der Lebensstandardsicherung haben für breite Teile des Mittelstandes. Also die Gefahr ist eher für die Lebensstandardsicherung des Mittelstandes da als für, sagen wir mal, die armen Menschen in Deutschland. Denn arme Menschen werden auch im Rentenalter arm sein. Und da verschiebt sich eigentlich nicht sehr viel.
Frau Dr. Frommert, womit rechnen Sie? Wo geht's hin mit der Rente?
Ja, ich kann mich in den Worten von Herrn Raffelschüssen schon anschließen. Ne? Wir haben diese Reform gemacht Anfang der 2000er, wo wir bewusst gesagt haben, wir versuchen den demografischen Wandel eben auch dadurch zu begegnen, dass wir eine Zusatzvorsorge kapitalgedeckt aufbauen, das auch fördern, ne, in Form von Riester-Renten. Jetzt wissen wir alle, dass das vielleicht nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat und gerade in letzter Zeit eben auch wieder stark in der Diskussion ist, ob das ein guter Weg war oder ob man jetzt vielleicht mit dieser Idee des Generationenkapitals, Kapitaldenkung eher noch in der gesetzlichen Rentenversicherung einbauen sollte, also in der ersten Säule, was wir bisher zumindest in den letzten Jahrzehnten eher nicht gehabt haben. Ich glaube, dass viele sich einfach noch darauf einstellen müssen, weil wir haben im Moment diese Situation, wie sie nun mal ist. Wir wissen nicht, ob das Rentenniveau bei 48% stabilisiert wird, wie mit dem Rentenpaket vorgesehen. Aber selbst wenn es da stabilisiert werden sollte, haben wir eben diese 20 Jahre Niveausenkung schon hinter uns. Also das bedeutet, dass wir nicht dahin kommen, dass die gesetzliche Rentenversicherung alleine die Lebensstandardsicherung wird leisten können. Und da macht es mir schon Sorgen, wenn ich sehe, dass ein Drittel der heute sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einfach keine Zusatzvorsorge hat. Ne? Also keine betriebliche Altersversorgung, keine private Vorsorge hat. Und es sind noch nicht mal 20%, die sozusagen in allen drei Systemen ein Standbein haben. Und ich denke, neben den Herausforderungen, die wir in dem gesetzlichen System haben, durch den demografischen Wandel, müssen wir schon auch darüber sprechen, wie dieses Mehrsäulensystem eigentlich funktionieren soll. Gerade für die Personen, die eben nicht in allen Säulen gesichert sind.
Das ist natürlich auch eine Frage des Einkommens, ob man sich das leisten kann, privat vorzusorgen. Herr Dr. Rock, wir sehen das als Paritätischer Wohlfahrtsverband. Gibt es tatsächlich so eine Armutsfalle im Alter?
Es gibt jedenfalls ein steigendes Altersarmutsrisiko. Es sind gerade neue Zahlen rausgekommen, die sagen, dass inzwischen nach dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes und nach unseren paritätischen Zahlen 18,1% der älteren Menschen in Rente von Armut und einem Armutsrisiko bedroht oder betroffen sind. Und das sind viel zu viele. Das ist deutlich gewachsen in den letzten Jahren. Und das stellt auch die Akzeptanz des Sozialstaates auf eine Probe. Wir müssen sehen, Altersarmut ist eine Armut, die währt lebenslang. Da kommt man nicht mehr aus eigener Kraft raus, weil die Fähigkeiten, dazu zu verdienen im Alter nicht größer werden. Und die private Absicherung nützt den Menschen nichts. Sie haben in der Regel da nichts übrig. Da ist noch 4 Monate am Ende des Geldes übrig. Und selbst wenn man kleine Beträge zurücklegt, dann reicht das nicht, um die Lücken da auszufüllen. Das heißt, wir brauchen eine sehr starke Rentenversicherung, um Menschen im Alter vor Armut zu schützen. Und wir müssen die ausbauen und stärken. Dazu gehört für uns auch, dass man das Sicherungsniveau wieder ausbaut, um gerade Altersarmut vermeiden zu helfen.
Dieses Sicherungsniveau, Frau Dr. Frommert, Sie sprachen davon, das ist um 20 Jahre gesenkt worden. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass die Renten selber gesenkt wurden, sondern dass sie weniger stark ansteigen. Wir haben grundsätzlich eine Lohnanpassung in Deutschland und da wurde eben dann ein Dämpfungsfaktor draufgelegt, sodass die Renten etwas weniger stark steigen als die Löhne. Das ist das, was wir sozusagen dann unter diesem Begriff Niveausenkung fassen. Und man kann dann das Rentenniveau, das ist ein technischer Begriff im Endeffekt, ne? Den definiert man dann, indem man einen Standardrentner, das ist eine Person, die 45 Jahre lang zum Durchschnittsverdienst erwerbstätig war und auch bei uns Beiträge gezahlt hat, die setzt man dann zu der Durchschnittsrente in Bezug und kommt dann eben auf einen Prozentwert, der im Moment bei 48% liegt und der lag Anfang der 2000er eben höher bei über 50%. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, es waren knapp 53%. Aber da nageln Sie mich nicht drauf fest. Das war, also so in etwa ist die Größenordnung, ne? Und diese Senkung haben wir eben jetzt in den letzten 20 Jahren so graduell, dadurch, dass wir die Renten etwas weniger erhöht haben als die Löhne, das Lohnwachstum es hergegeben hätte. Dadurch haben wir diese Senkung des Niveaus erreicht. Und die Idee war damals, dass man mit der kapitalgedeckten Riester-Rente einfach eine höhere Rendite erwirtschaftet. sinken wird, sodass im Endeffekt diese Niveausenkung mehr als ausgeglichen wird. Man hat sich damals davon versprochen, dass die Leute, wenn sie vorsorgen, privat auf dem Kapitalmarkt hinterher besser dastehen, als wenn sie das Geld in das Umlagesystem gesteckt hätten.
Und ist die Rechnung aufgegangen, Herr Professor Raffelhüschen? Sind Sie ein großer Fan der Riester-Verträge?
Also ich habe das ja damals auch mit begleitet und ich bin immer noch der Überzeugung, dass das der richtige Weg war. Ich nenne das nicht Riester-Rente, ich nenne das steuerrechtlich einen Sonderausgabenabzug. Dieser Weg, den gibt es seit 100 Jahren und er hat sich bewährt, er wurde dort ausgebaut und das wurde dann Riester-Rente genannt. Die nachgelagerte, vollständige nachgelagerte Besteuerung und dann den Vorwegabzug der entsprechenden Einzahlungsströme, das ist der steuerrechtlich völlig richtige Weg. Da gibt es überhaupt keine Debatten, jedenfalls in der Wissenschaft nicht. Insofern ist das auch der richtige Weg gewesen. Was falsch gelaufen ist und weshalb manche dieser Riester-Verträge und immerhin gibt es, ich glaube, über 1000 zertifizierte Riester-Verträge. Was falsch gelaufen ist bei diesen Riester-Verträgen, ist, dass die sehr stark in der Refinanzierung auf Staatsanleihen zurückgreifen. Und zwar deshalb, weil sie eine Beitragsgarantie geben müssen, die 100% ist. Und insofern sind die Riester-Verträge, die von vornherein stark versicherungsförmig sind und dann nachher von 80% auf 100% Staatsanleihen umschalten in der Refinanzierung, natürlich in den letzten Jahren nicht besonders gut gelaufen, denn sie wissen ganz genau, was der Staat für Zinsen gezahlt hat, nämlich nichts. So dass die Aussage, Riester-Verträge taugen nichts, wird nur von jenen Personen gemacht, die die falschen Riester-Verträge gekauft haben. Wenn sie die richtigen Riester-Verträge gemacht haben und aktienbasierte Riester-Verträge geschlossen haben, dann haben sie eine Dividendenrendite, die sich aber doch deutlich nach oben schraubt und die vernünftig ist. Insofern, es kommt darauf an, was für eine Riester-Rente Sie abgeschlossen haben. Es ist so wie immer, manche sind gut und andere sind nicht so gut und man muss sich halt da entsprechend informieren. Und da hätte man vielleicht auch von den entsprechenden Verbraucherschutzverbänden mal irgendwas hören sollen in dieser Richtung, statt einfach nur pauschal zu sagen, die sind schlecht. Nee, manche sind schlecht, andere nicht. Also meine taucht richtig was. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Ja, Dr. Rock, wie viele Menschen in Deutschland können sich das denn überhaupt leisten, privat vorzusorgen?
Das können sich zunehmend weniger Leute leisten, weil das etwas ist, was bei den steigenden Kosten, wir haben gerade eine Inflation hinter uns, wir haben Mietsteigerungen, die wirklich erheblich sind. Und wir haben eine Menge Menschen, die eben in dieser Situation keine zusätzlichen Rücklagen haben. Und Herr Professor Raffelhüschen hat ja gesagt, es gibt 1000 zertifizierte Produkte. Und wenn ich mich jetzt in die Situation eines jungen Menschen versetze, der gefordert ist, zwischen diesen 1000 zertifizierten Produkten zu entscheiden, dann ist das eine unheimlich schwierige Situation. Und wenn man sich diese Verträge anschaut, da sind sehr viele Faktoren, die kann man noch gar nicht einschätzen. Und das große Problem an dieser privaten Vorsorge ist dann, dass sie häufig kostenaufwendig ist, nicht immer, aber häufig. Es ist häufig intransparent, es ist Kapitalmarkt abhängig. Man hat auch eine mangelnde Portabilität, wenn man mal 10, 15 Jahre eingezahlt hat. Man kommt dann schwer wieder raus. Man kann diesen Spurwechsel nicht machen. Das ist kein so wettbewerbliches System. Und das ist schwierig. Und daran sieht man, wenn jeder für sich privat vorsorgt, dann ist nicht für alle gesorgt. Und deshalb brauchen wir eine starke gesetzliche Rentenversicherung, von der wir sagen, dass sie auch ausgedehnt werden sollte auf wirklich alle Erwerbstätigen. Denn wir haben viele Selbstständige, wo wir Sicherungslücken feststellen. Wir haben aber auch viele Beamte, die zum Teil genau die gleiche Tätigkeit machen wie ihre rentenversicherten angestellten Kollegen. Und sie haben erhebliche Unterschiede bei den Alterseinkommen. Das ist etwas, wofür auf Dauer keine Akzeptanz da sein wird. Deshalb sind wir für eine Stärkung der Rentenversicherung, auch durch eine Ausweitung in Form von einer erwerbstätigen Versicherung.
Dazu haben wir auch unheimlich viele Zuschriften aus der Leserschaft bekommen. Viele fordern da tatsächlich auch eine Zusammenlegung, gerade was Beamtenpensionen angeht. Herr Professor Raffelhüschen, würde das denn überhaupt etwas bringen? Würde man die verschiedenen Kassen zusammenlegen?
Sie können ja mal Frau Fromme fragen, was sie davon halten würde, wenn sie jetzt die ganzen Beamtenpensionen zusätzlich zahlen sollte zu den Renten, die da so ausgeschüttet werden.
Das
Die
werden wir
Frau
Sie
Fromme
dann
ist
nachfragen, das würde mich auch interessieren.
Sofort pleite. Also dieser Vorschlag ist ja natürlich seit Jahrzehnten im Raum und er ist seit Jahrzehnten völlig unsinnig. Also nochmal, die Beamten da einzubeziehen, ist völliger Unfug. Wichtig wäre eigentlich gewesen, und das haben wir ja vor 30 Jahren schon gefordert, keinen mehr zu verbeamten, sondern die entsprechend als Angestellte zu fahren. Warum soll ich zum Beispiel als Hochschullehrer verbeamtet sein oder warum sollen Lehrer verbeamtet sein? Es gibt überhaupt keinen Grund. Aber Richter wären mir lieber verbeamtet und hohe Polizeibeamte wären mir lieber verbeamtet, denn die Alimentation schafft Disziplin. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Unbestechlichkeit und Disziplin von hohen Verwaltungsbeamten würde ich ganz gerne gesichert haben. Und das ist genau das Alimentationsprinzip, das wir da haben. Aber nochmal, das Problem der Beamten haben wir doch auch schon ziemlich im Griff gehabt. Wir haben keine Postbeamten mehr. Wir haben keine Bahnbeamten mehr. Wir haben keine Sparkassenbeamten mehr. Das Einzige, was wir uns noch tatsächlich vornehmen sollten, sind Lehrer und Hochschullehrer und im Grunde genommen der kleine Dienst sozusagen, der in der Verwaltung da ist. Wenn wir das getan hätten, hätten wir schon längst die ganzen Probleme vom Tisch gehabt. Aber wie gesagt, wir fordern das seit 30, 40 Jahren. Wir haben es in Skandinavien ja schon vor 30, 40 Jahren auch gemacht. In Deutschland haben sie eben halt schlichtweg offensichtlich eine Lobby, die zu groß ist. Das wäre der richtige Weg gewesen. Aber jetzt so eine populistische Forderung nach einer Bürgerversicherung zu stellen, das ist völliger Unfug. Und das weiß Frau Frommert auch, das wird sie nicht schultern können. Denn sie machen ja nichts anderes, als dass sie die Zeitbombe, die da in den Länderhaushalten tickt, und die jeden Länderhaushalt demnächst sprengen wird, dass sie diese Zeitbombe im Prinzip der Rentenversicherung in den Schoß legen und sagen, guten Appetit. Also das macht gar keinen Sinn. Aber ich will vielleicht auch
Das.
nochmal auf das andere kommen, von wegen, naja, wie viele Leute können sich denn privat ersetzende Altersvorsorge leisten? Und da bin ich natürlich völlig konträr zu der Meinung von Herrn Rock und die Statistik zeigt sich das auch ganz deutlich. Also nochmal, wir haben in Deutschland, ja, 90% Rentenversicherer auf dem Bein der Umlage. Wir haben in Deutschland 50% der Menschheit in selbstgenutzten Immobilien. Die sind wohl offensichtlich aber dann schon in der Lage, privat ersetzende Altersvorsorge zu betreiben. Wir haben in Deutschland einen Durchdringungsgrad von Großbetrieben jedenfalls von 80, 90% in der betrieblichen Altersvorsorge. So, es kann ja sein, dass viele Leute nicht sowohl betriebliche wie auch selbstgenutzten Wohnraum, wie auch Rentenversicherung und dann auch noch eine Riester-Rente oder eine Rürup-Rente zusammen alles machen würden. Es kann sein, dass das Leute sind, die nicht alle diese Wege gehen. Dazu gehöre ich auch. Denn ich wäre völlig blöd, wenn ich alle Wege gehen. Ich muss natürlich meine Schwerpunkte setzen. Ich werde nie alle Eier in einen Korb legen, aber ein paar Körbe lasse ich da natürlich auch leer. Andere belege ich. Und wenn ich das getan habe, dann ist das überhaupt kein Problem. Das muss man sich ganz klar machen. Die Alterseinkünfte sind im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute glauben, die höchsten Alterseinkünfte, die wir jemals in diesem Land gehabt haben. Das ist der Fakt. Und deshalb ist das Armutsproblem auch ein ganz geringes. Denn nochmal, auch die 18% Altersarmut, von der Herr Rock sprach, das ist eine Gefährdungsquote. Das hat mit Altersarmut überhaupt nichts zu tun. Faktisch in der Grundsicherung im Alter sind nicht 18%, sondern wesentlich weniger. Wir haben in Ostdeutschland eine Altersarmutsquote von unter 2%. Wir haben im gesamten Bundesgebiet eine von knapp oberhalb von 3%. Die wächst ein bisschen wegen der Ansprüche der ukrainischen Zuwanderung. Aber das ist eine Sache, die man korrigieren müsste. Und wir haben eine durchschnittliche Armutsquote in Deutschland von gut 7%. Das heißt, selbst wenn das Rentenniveau durch die Absenkung, die wir mit Sicherheit machen müssen, denn da bin ich auch nicht bei Frau Frommert, also wir können die 48% nicht halten und dürfen das auch nicht. Wenn das also sinkt, dann haben wir eine Angleichung der Armutswahrscheinlichkeit der Alten an die Armutswahrscheinlichkeit, an der alle Durchschnittsmenschen schon längst gewöhnt sind. Und das müssen wir auch riskieren, denn wie gesagt, das Rentenniveau zu halten, so wie das Hubertus Heil jetzt will, heißt ja nichts anderes, als dass sich das Leistungsprimat Sätze. Das ist das genaue Gegenteil des Nachhaltigkeitsfaktors, den wir damals mit der Agenda 2010 eingeführt haben. Denn Leistungsprimat heißt, dass die Leistungen für die Alten konstant bleiben und die jungen Beitragszahler diese demografischen Last zu schultern haben. Was wir damals gemacht haben, ist genau das Gegenteil. Wir haben gesagt, die Beiträge müssen konstant bleiben. Und die demografische Last muss von den Alten getragen werden. Warum? Naja, das ist ganz einfach, weil die Alten, die Rentner der jetzt laufenden Babyboomer, die ja jetzt alle reingehen in die Rente, diese Babyboomer sind ja das demografische Problem und sie haben es selbst verursacht. Denn sie sind ja genau die, die wenige Kinder in die Welt gesetzt haben. So, und als Babyboomer-Generation jetzt die Kinder dafür verantwortlich machen zu wollen, dass die so wenig sind, und das ist genau der Weg, den Hubertus Heil jetzt geht. Das ist ein komplett falscher, und da muss man gegensteuern. Wir müssen den Nachhaltigkeitsfaktor, wir müssen das Beitragsprimat machen, um die Akzeptanz der Generationenverträge unter unseren Kindern wiederherzustellen.
Was würde das dann ganz konkret bedeuten, Herr Raffelhüschen, beispielsweise für einen Kinderlosen, der dann demnächst in Rente geht?
Naja, darüber müssen wir dann gleich auch nochmal reden. Aber erstmal bedeutet es, dass das Rentenniveau nicht bei 48% brutto gehalten werden kann, sondern dass es wahrscheinlich so in etwa bei gut 40, vielleicht knapp, also um die 40% so auf lange Frist sinken wird. Und dass das Nettorentenniveau, und darüber müsste man eigentlich reden, denn wichtig ist ja nur, was netto letztlich in der Tasche bleibt, dass das Nettorentenniveau weit von dem entfernt ist, wo wir mal waren. Wir waren ja beim Nettorentenniveau schon bei über 70% und da sind wir weit von entfernt. Das heißt, die ersetzende Altersvorsorge betrieblich durch Immobilien oder durch private Stränge wird wichtiger werden müssen, wenn wir unseren Kindern nicht zumuten, deutlich steigende Beiträge und/oder Steuerlasten zu schulden.
Man kommt aber da nicht raus, um da nochmal anzuknüpfen, dass die Menschen sich das leisten können müssen. Und ich hatte durchaus die Armutszahl sehr sorgfältig formuliert, weil ich habe gesagt, die 18%, das sind die, die in Armut leben oder die ein Armutsrisiko haben. Und im Schnitt haben die Leute, die unter diesen 18% sind, 200 € weniger als die Armutsrisikoschwelle. Das sind unter 1.000 €. Das ist, wenn sie denken, dass sie davon Miete und den ganzen Lebensunterhalt schultern müssen, sehr wenig Geld. Und diese Menschen haben schon große Probleme zu leben. Und das bedeutet, dass man daran arbeiten muss durch eine Stärkung der Rentenversicherung, weil die haben häufig keine private Vorsorge. Und das ist eine große Gruppe. Und die Zahlen, die Sie genannt haben, Herr Professor Raffelschulz, das waren die Zahlen der Menschen in der Grundsicherung im Alter. Da wissen wir aber auch durch das DIW, dass wir eine Nichtinanspruchnahme von etwa 60% haben. Viele ältere Menschen schämen sich, aufs Amt zu gehen. Die nehmen das gar nicht in Anspruch und die sind in einer prekären Lage. Und wenn wir nicht wollen, dass immer mehr Menschen in diese Situation kommen, müssen wir daran gehen. Wir haben viele junge Menschen, die beispielsweise in der Pflege gebraucht werden, die in anderen Tätigkeitsfeldern, die leider viel zu schlecht bezahlt werden, noch gebraucht werden. Und wie soll man denn denen erklären, dass sie eine harte Zeit an der Arbeit, sehr fordernde psychische und physische Jobs machen wollen, aber dann trotzdem, weil die Rentenversicherung mit dem Rentenniveau weiter sinkt, keine Aussicht haben, einen besonders komfortablen Lebensabend zu haben. Da muss die Rentenversicherung für alle sicherstellen, dass man das passt. Und zum Thema Erwerbstätigenversicherung nur ein Satz. Ich bin ja froh, dass wir uns da einig sind, weil natürlich können wir gar nicht Beamte, die länger in Beamtenverhältnis sind, in die Rente übernehmen. Da denkt, glaube ich, niemand drüber nach und das geht auch rechtlich überhaupt nicht. Aber die Menschen, die neu ins Berufsleben einsteigen und die genau in diesen Tätigkeitsfeldern sind, die sie auch genannt haben und in einigen mehr, die können wir sehr gut in der gesetzlichen Rentenversicherung gebrauchen. Und das sollten wir auch tun. Das entlastet dann auch die öffentlichen Haushalte später.
Frau Dr. Frommert, was würden Sie denn dazu sagen, wenn alle Beamten bei Ihnen versichert werden würden? Würden Sie sich freuen oder sagen, Mensch, das ist tatsächlich eine tickende Zeitbombe, weil für die Beamten, die demnächst in Pension gehen, gar keine Rücklagen gebildet worden sind?
Also ich glaube, es ist häufig, wie häufig, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ne? Wir werden immer wieder damit konfrontiert, dass sozusagen, wenn wir die Beamten, jetzt die neuen Beamten, also nicht die, die schon länger da drin sind in dem System, wenn wir die bei uns hätten, dann könnten wir irgendwie so eine Art demografischen Berg untertunneln oder sowas, ne? Weil wir dann erstmal mehr Beiträge hätten und dann würden wir ja erst die Anwartschaften irgendwann später zahlen. Das ist für uns eine sehr, sehr schwierige Rechnung, weil so ist es einfach nicht. Ne? Also wir können entweder Also wenn wir sozusagen diese Einführungsgewinne haben wollen und erstmal die Beiträge nehmen, dann müssen ja die Pensionen der jetzigen Beamten trotzdem gezahlt werden. Das heißt, die entsprechenden öffentlichen Haushalte sind dadurch belastet. Man müsste also vielleicht eine Lösung finden, wo man sagt, das Geld, was jetzt an Beiträgen da für die Personen gezahlt wird, das muss auch irgendwie aufgewendet werden, um diese Beamtenpensionen zu zahlen. Und dann haben wir wiederum nichts davon in der Rentenversicherung. Ne? Das bringt uns für die Finanzierung dann einfach gar nichts. Noch dazu sind die Beamten leider auch solche Leute, die sehr lange leben. Das heißt, in der Rentenversicherung, so schön das für die Beamten ist, aber wir reden da von einem schlechten Risiko, weil wir müssen sehr, sehr lange diese Anwartschaften dann bezahlen. Also insofern würde ich sagen, von der Finanzierung her ist das für uns vielleicht, wenn wir Glück haben, ein Nullsummenspiel. Aber eher kein gutes Geschäft. Allerdings verstehe ich schon, wenn wir die Argumentation im Moment läuft ja vor allem auch häufig darauf hinaus, dass es so eine Art Gerechtigkeitsdebatte ist, ne? Also so
Ja,
ein
da gibt es auch
es
viele
wird
Leserbriefe, die genau darauf
ja.
hinweisen. Hier haben wir einen, der fragt, warum soll das bei einem gesetzlich Versicherten bei 48% gut sein und ein Pensionär bekommt 71,5% seines früheren Gehaltes? Ist es nicht auch wirklich eine Gerechtigkeitsfrage, Frau
Ja,
Dr.
natürlich ist
Fromme?
es eine Gerechtigkeitsfrage, auf jeden Fall. Also das klang ja vorhin auch schon an. Es gibt vielleicht Berufsgruppen, wo man sich das wünscht, dass die so einen Sonderstatus haben. Bei anderen sieht man es eher nicht ein, dass man denkt, die müssen so eine besondere Versorgung da bekommen. Also klar ist das eine Gerechtigkeitsfrage. Und das wäre für uns jetzt systematisch gesehen in Deutschland auch bei vielen Dingen sehr viel einfacher, wenn wir nicht so ein zergliedertes System in der ersten Säule hätten. Ne? Also wenn wir daran denken, was jetzt auch vom Sachverständigenrat wieder gefordert wurde, mehr Umverteilung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das kann man eigentlich nur dann machen, wenn man alle drin hat. Ansonsten sind ja die Personen mit den hohen Einkommen außen vor. Und dann verteilt man halt von der Mitte nach unten um. Aber das kann ja nun auch nicht das Ziel sein, sondern wenn Umverteilung, dann muss man ja schon eigentlich auch die heranziehen, die entsprechend die guten finanziellen Mittel auch haben.
Also da dürfte ich vielleicht noch kurz nochmal zwischenhaken, weil der Herr Rock sagte ja auch, dass die Rentenversicherung hier gefordert ist, was die entsprechende Armutsbekämpfung angeht. Da bin ich natürlich überhaupt nicht seiner Meinung und ich bin mir ziemlich sicher, Frau Frommert stimmt dazu. Die Rentenversicherung ist nicht für Umverteilung zuständig. Und es ist ganz wichtig, dass wir Umverteilung dort raushalten. Denn wenn die Rentenversicherung für die Armutsbekämpfung zuständig wäre, dann würden Sie ja sozusagen genau das, was Frau Frommert sagt, nämlich Sie würden eine Armutsbekämpfung machen, wo Sie den Armen helfen und helfen tun dann alle, die Einkommen haben, bis zur Beitragsbemessungsgrenze mit einem Proportionalsatz. Wer das für gerecht hält, der hat das Steuerrecht, glaube ich, noch nicht verstanden. Denn im Steuerrecht zahlen wir alle, auch Beamte und Selbstständige. Und deshalb muss der Steuerzahler Armutsbekämpfung betreiben und darf auf keinen Fall es der Rentenversicherung anheimfallen lassen. Die Rentenversicherung ist dafür nicht zuständig. Sie ist für lebensleistungsbezogene Renten zuständig und nicht für Armutsbekämpfung.
Herr
Das muss
Professor,
man
aber
jetzt ganz
schon auch,
klar trennen.
wir haben schon auch ein bisschen Umverteilung, ne, in der Rentenversicherung. Und das ist auch gewollt und gut so, wenn wir beispielsweise an Kindererziehung denken, die nochmal extra honoriert wird. Und an den Stellen sagt der Staat, wir möchten gerne eben dieses starre Äquivalenzprinzip etwas aufheben. Er sagt es auch an anderen Stellen, wo wir vielleicht nicht ganz so eine gute sozialpolitische Begründung dafür haben, aber an den Stellen gibt es natürlich auch in diesem Umlage- oder äquivalenzbasierten Umlagesystem Umverteilung. Also es ist jetzt nicht so, dass es völlig fremd ist, würde ich sagen, aber natürlich an sich muss so eine größere Umverteilung, gerade wenn sie nicht durch solche sozialpolitischen Tatbestände begründet ist, muss sie über das Steuersystem laufen, ganz sicher.
Ja, und
Oder
aber
man nimmt
natürlich
alle
auch,
rein.
denn Frau Frommert, nur zur Information, das wissen Sie ja selber, die Mütterrente sollte und muss eigentlich von Steuermitteln refinanziert werden. Das ist
Aber
ja genau
sicher.
die Funktion des Bundeszuschusses, der die versicherungsfremden Leistungen abzugelten hat. Und da haben wir leider etwas Sie belastet. Und deshalb haben Sie jetzt diese Umverteilung. Ich würde sie Ihnen sofort wieder entziehen. Denn auch Familienpolitik zu machen und die Reichen und Beamten nicht an den Lasten der Familienpolitik zu beteiligen, kann nicht vernünftig sein.
Aber der Staat bezuschusst die Renten, meine ich, bereits mit über 130 Milliarden Euro. Das ist einer der
Ja,
größten.
na, das ist nicht ganz richtig.
Würde ich auch vorsichtig
Wie viel ist
sagen.
es dann, Frau Dr. Frommert?
Also der Bund, es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Formen, in denen der Staat Geld an die Rentenversicherung zahlt. Und das sind einmal Bundeszuschüsse, das ist auch leider nicht nur einer, und dadurch etwas intransparent. Und diese Bundeszuschüsse sind tatsächlich in erster Linie auch dazu da, um solche, wir nennen die nicht beitragsgedeckten Leistungen zu finanzieren. Ne? Also das ist die Mütterrente, das ist aber zum Beispiel auch diese vorgezogene Rente ab 63 ohne Abschläge. Ne? Solche Dinge werden da finanziert. Über die Bundeszuschüsse. Und dann zahlt der Bund für Kindererziehungszeiten auch Beiträge. Das heißt, ein Teil dieser 130 Milliarden sind einfach echte Beitragszahlungen, weil der Bund gesagt hat, die Kindererziehungszeiten möchten wir Kindererziehenden zugutekommen lassen. Und dafür fließen dann eben von Seiten des Bundes Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung. Und insgesamt ergibt sich dann diese Summe. Die Bundeszuschüsse selber sind immerhin auch über 100 Milliarden, aber nicht ganz so groß.
Also doch über 100 Milliarden. Und Herr Professor Raffelhüschen, geht denn dem System dann nicht wirklich irgendwann das Geld aus? Wo, ich meine, man kann ja nur die Zuschüsse entweder erhöhen staatlicherseits oder man hebt die Beiträge an. Wo rechnen Sie denn, mit was für einem Beitrag müssen die Beitragszahler rechnen bis 2030 und darüber hinaus? Wie wird sich das entwickeln?
Ich hoffe mal, dass Sie mit demselben Beitrag rechnen sollen und dürfen, wie wir das auch getan haben. Denn nochmal, wir haben seit Generationen quasi einen relativ konstanten Beitragssatz, der beträgt so knapp 20%. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber im Wesentlichen ist das so ein Fünftel. Und ein Fünftel haben die Rentner letztlich immer bezogen aus der Lohnsumme. Das war vernünftig und das war eigentlich auch richtig. Und die Frage ist natürlich, warum unsere Kinder in Zukunft jetzt mehr Beiträge zahlen sollten oder auch mehr über ihre Steuern den Bundeszuschuss finanzieren sollten. Und da gibt es eben halt die Meinung, die wir als Beitragsprimat dann entsprechend auch hinsetzen, die wir ja auch dann mit dem Nachhaltigkeitsfaktor versucht haben umzusetzen. Wir sagen, Generationengerechtigkeit ist Gleichbehandlung. Gleichbehandlung heißt, wenn die Väter und Großväter und Mütter und Großmütter 20% in die Rente gezahlt haben, knapp, dann sollen die Kinder das auch tun. Denn die Kinder können ja nichts dafür, dass sie so wenig sind. Es sind die Eltern, die da was dafür können. Und deshalb müssen die die demografischen Lasten schultern. Wenn sie allerdings das so machen, wie Robert das Heil und das Leistungsniveau konstant halten, wenn sie dann auch noch den Leuten sagen, ja, die 67 ist das Ende der Fahnenstange, wir gehen da nicht weiter. Und wenn Sie dann auch noch sagen, ja, und die Beiträge werden wir dann auf 22% anheben und das wird dann schon reichen, dann haben Sie mathematisch, glaube ich, so richtig die Dinge nicht im Griff, denn das passt nicht zusammen alles. Also wir müssen versuchen, an allen Stellschrauben nochmal wieder zu drehen.
Was positiv ist, Frau Dr. Frommert, nicht nur unsere Beamten leben länger, sondern auch der Durchschnittsmensch erreicht höhere Altersgruppen sozusagen und deswegen erhalten auch die Menschen längere Renten. Frauen beispielsweise im Schnitt mittlerweile 24,6 Jahren. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Das sind 5 Jahre mehr als vor 20 Jahren. Und bei Männern sind es fast 20 Jahre im Schnitt, 7 Jahre mehr als noch vor 2 Jahrzehnten. Wie stark macht sich das künftig auch noch mal bei der Rentenkasse bemerkbar, wenn das Lebensalter weiter ansteigen sollte, Frau Dr. Frommert?
Ja, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie stark es weiter ansteigt. Ne? Wir haben jetzt seit 2010 schon gesehen, dass der Anstieg nicht mehr so stark ist. Die Lebenserwartung steigt zwar weiterhin, aber eben nicht mehr so extrem wie in den Jahrzehnten davor. Es gibt international inzwischen auch Beispiele, wo die Lebenserwartung sinkt. Insofern ist es da sehr, sehr
In den
schwierig,
USA zum
in die
Beispiel.
Zukunft zu, ja, zum Beispiel. Also es ist sehr, sehr schwierig, da in die Zukunft zu gucken, was die Lebenserwartung angeht. Wir würden jetzt schon davon ausgehen, dass die erstmal weiter steigt. Und das war ja auch einer der Gründe dafür, dass man beispielsweise das Rentenalter angehoben hat. Ne? Also diese Entscheidung dafür zu sagen, das kann jetzt nicht sein, dass man weiterhin mit, was weiß ich, 62, 63 in Rente geht und dann aber aber immer länger Rente bezieht. Und man muss die Leute an der Finanzierung mit beteiligen und hat deswegen eben diese graduelle Anhebung des Rentenalters auch beschlossen. Im Moment ist es eher so, dass das Rentenalter schneller steigt als die Lebenserwartung. Und das ist natürlich auch was, was schwer vermittelbar ist, ne? Also es gibt ja verschiedene Länder, die da eine Art Kopplung haben zwischen Lebenserwartung und Renteneintrittsalter. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach, wenn die Lebenserwartung sinken sollte, beispielsweise. Man möchte ja auch eine gewisse Planbarkeit haben, wann nun das Rentenalter eigentlich eintreten könnte. Aber es ist sicherlich eine Frage, mit der die Rentenversicherung sich beschäftigen muss, ne? Also es ist nicht nur so, dass wir weniger Beitragszahler haben und mehr Rentner, sondern eben auch potenziell Rentner, die länger leben. Und auch das ist eine Frage, die man da betrachten muss.
Aber ist das nicht dann möglicherweise auch eine verkappte Rentenkürzung, Herr Dr. Rock, wenn man das Renteneintrittsalter erhöht?
Natürlich, wenn man das Renteneintrittsalter einfach erhöht. Wir haben viele Menschen, die können heute schon nicht bis zum gegenwärtigen Renteneintrittsalter arbeiten. Für viele Menschen ist das eine faktische Rentenkürzung. Und wir haben auch nur einen relativ überschaubaren Anteil von Leuten, die wirklich bruchlos diese ganze Erwerbsbiografie schaffen, die man bei dieser Standardrente, die man mit 45 Jahren dann hat, braucht, die das schaffen. Viele gehen gar nicht mehr aus einer direkten Vollzeiterwerbstätigkeit in die Rente rein. Und dann hätten wir immense soziale Probleme und ein soziales System, das ja jetzt schon zusammengefügt ist für die Menschen, die geringe Einkommen haben, dass man zusätzlich zur Rente jetzt zum Teil noch eine Grundrente bezieht. Wir haben 1,3 Millionen Menschen, die von dieser neuen Leistung profitieren müssen. Und auf diese Grundrente drauf kommt dann nochmal die Grundsicherung im Alter häufig. Und das ist etwas, was für die Menschen weniger transparent ist, was aus Angst macht, was die Legitimation des Rentensystems auch in Frage stellt. Und als Notz-Online-Leser möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen zum Titel der Sendung, Kollaps der Rente. Also am 24. März stand da in der Notz-Online gerade noch, dass wir 44 Milliarden Euro in der Nachhaltigkeitsrücklage erreicht sind und das schon 2 Milliarden Euro mehr ist als gesetzlich vorgesehen. Das ist für das Gesamtvolumen der Ausgaben der Rentenversicherung doch nicht viel. Aber es zeigt, dass wir da eine doch stabile Situation haben und nicht grundlegend in der Krise sind. Mit 18,6 Beitragssatz haben wir historisch ein relativ geringes Niveau, obwohl wir sehr stark eine Zunahme der Rentenbezugszeiten haben. Auch das zeigt, was die Rente schultern kann und dass die Zahl der Beitragszahler im Vergleich zu denen, die Rente in Anspruch nehmen, nicht die einzige Stellschraube ist, sondern dass man da viel mehr noch reinnehmen muss. Und eines lohnt sich vielleicht auch hier zu sagen, und diejenigen, die Notz Online wissen, wissen das vom 3. April. Da wurde nämlich darauf hingewiesen, dass über 1 Milliarde Euro von Menschen zusätzlich eingezahlt worden ist in die Rentenversicherung, um Lücken in der Versorgung zu schließen. Und das heißt, dass viele Menschen, gerade die, die sich das leisten können, wissen, dass ihr Geld in der Rentenversicherung sehr gut angelegt ist, weil sie sonst diese über 1 Milliarde Euro nicht als zusätzliche Einzahlung über die Pflichtbeiträge hinaus investiert hätten. Und das zeigt, dass einfach die Rentenversicherung sehr leistungsfähig ist. Wir haben eine Menge Stellschrauben, an denen wir schrauben können, um die Rente auch dauerhaft stabil zu halten und nicht nur stabil zu halten, sondern auch um das Rentenniveau wieder zu stärken.
Herr Professor Raffelhüschen, Sie sind, glaube ich, für eine Anhebung des Renteneintrittsalters, oder?
Naja, es ist so ein bisschen so, immer so ein Ceterum censeo bei mir, ne? Also ich habe ja vor 40 Jahren gesagt, dass wir in die Kapitaldeckung stärker müssen und dass wir ein zweites Standbein brauchen. Und ich habe vor circa 30 Jahren den Lebenserwartungsfaktor versucht einzuführen. Das ist der, den wir in Norwegen, in Schweden, in Dänemark ja entsprechend auch friktionslos eingeführt haben. Und dort sind wir ziemlich erfolgreich gewesen. Wir waren ja eigentlich auch erfolgreich mit der Rente mit 67, das muss man schon klar sehen. Wir haben damals ja nicht den Mut gehabt, das Lebenserwartungsfaktor zu nennen, sondern wir haben das diskretionär mit der 67er-Regelung dann erledigt. Und Gott sei Dank hatten wir für ihn das umgesetzt. Aber hätten wir den Lebenserwartungsfaktor tatsächlich in den 90er Jahren schon eingeführt oder Ende 80er, Anfang 90er, so wie gefordert damals, dann wären wir schon viel, viel weiter. Und dann wären wir demnächst auch bei einem Rentenzugangsalter von 68 oder 69 schon und nicht bei 67. Und dass das geht, das können Sie an mir sehen, denn ich bin demnächst am Ausscheiden mit 68. Aber ich muss ausscheiden. Ich würde nicht ausscheiden. Ich würde auch weitermachen. Aber ich darf nicht.
Das ist sehr schön für Sie, dass Sie so gesund altern und guter Dinge da im
Man muss
Arbeitsleben
dafür
stehen.
ja auch ein bisschen was tun.
Ja, aber es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie die Leute altern. Ne?
Ja, aber nochmal, der Lebenserwartungsfaktor ist doch auch wieder eine Gleichbehandlungsfrage. Nochmal, das, was dahinter steckt, ist doch, dass ich den jungen Menschen sage, ihr werdet genauso viele Jahre gearbeitet haben für ein Rentenbezugsjahr wie alle anderen bevor euch. Ihr werdet gleichgestellt. So wie wir euch gleichstellen mit den Beiträgen, so behandeln wir euch auch gleich im Sinne der Rentenbezugangsjahre. So, und diese Gleichbehandlung, die kann man doch nicht in Frage stellen. Also das ist doch gerecht, wenn unsere Kinder zu den gleichen Bedingungen durch das System gehen, wie wir das auch getan haben. Und jetzt meine ich natürlich nicht mein Pensionssystem. Das würde ich mir nicht gönnen. Ich hätte es bei mir ja auch schon längst abgeschafft. Aber egal. So eine Gleichbehandlung, die war der skandinavische Weg in jeder Facette. Und in Skandinavien haben wir das wirklich gedreht. Und ich habe 30 Jahre meines Lebens immer eine Professur in Deutschland und in Bergen, also in Norwegen, gehabt, habe in Dänemark studiert. Ich kenne diese Systeme sehr, sehr gut und sie funktionieren besser.
Und was würden Sie mit Maurern, Straßenarbeitern machen, die körperlich nicht mehr können, Herr Professor Raffelhüschen?
Also nochmal, der Dachdecker, der Maurer und so weiter und so fort sind im Prinzip inzwischen eine verschwindende Minderheit, denn die meisten Maurer und Dachdecker sind gar nicht bei der deutschen Rentenversicherung mehr rentenversichert, sondern die sind irgendwelche Leiharbeiter von irgendwoher. Also da wäre ich mal vorsichtig. Und auch ein Dachdecker oder Maurer kann ohne weiteres andere Tätigkeiten noch dort machen, wo sein Körper das nicht mitmacht. Das ist eine klare Kiste. Und nochmal. Wenn jemand seinem Erwerb nicht nachkommen kann, dann haben wir doch gar nicht den Rentenzugang der versicherten Rente, dann haben wir den Erwerbs- und Fähigkeitsrentenstatus. So, und dann müssen wir das eben halt entsprechend so ausfahren, dass diese Menschen in dem Status dann hineingleiten. Und darüber könnten wir dann auch nochmal reden, wie wir die entsprechende Lebenszyklusphase, Einphasung der entsprechenden Erwerbs- und Fähigkeitsrente nochmal überarbeiten. Da müsste man natürlich dann was dran drehen.
Frau Dr. Frommert, Susanne schreibt gerade online, Deutschland hat europaweit die niedrigste Rente und weltweit würden wir auf dem drittletzten Platz liegen. Stimmt das?
Dem drittletzten Platz, das würde mich jetzt schon sehr wundern.
Ja, mich auch. Aber in
Da
Europa.
müsste sie mir vielleicht noch eine Quelle nennen, aber das
Das stimmt.
kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen.
Aber
Wir haben an sich ein,
im
wir haben an
europäischen
sich ein,
Vergleich, wo liegen wir da?
also ich würde sagen, im guten Mittelfeld. Also wir haben, das Problem ist, glaube ich, häufig bei diesen internationalen Vergleichen, dass bei uns die gesetzliche Rente einfach verglichen wird, ne? Und in anderen Ländern da durchaus mehr Mindestsicherungselemente noch drin sind. Bei uns ist die Grundsicherung wird bei uns nicht mit betrachtet, was bedeutet, dass wir gerade bei Geringverdienern immer unglaublich schlecht abschneiden. Das ist was, was sich natürlich auch immer sehr einprägt, weil das genau so einen Gerechtigkeitssinn auch anspricht, ne? Dass man denkt, also ausgerechnet die, die es wirklich brauchen, die schneiden jetzt hier so schlecht ab. Und das liegt aber teilweise eben auch an den Berechnungsmethoden, sodass das deutsche System zwar sicherlich nicht eins der großzügigsten ist, ne? Also wir werden häufig mit Österreich verglichen, da kann man natürlich wirklich gar nicht mithalten, was die gesetzliche Rente angeht, aber auch da ist es natürlich so, dass wir einfach einen anderen Weg eingeschlagen haben. Wir haben gesagt, wir setzen auf dieses Mehrsäulensystem und das kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber das ist einfach hier der Fakt und da muss man dann damit arbeiten. Den Weg sind wir jetzt 20 Jahre gegangen und dann kann man auch nicht sozusagen hergehen und sagen, wir vergleichen hier die gesetzliche Rente in Deutschland mit der gesetzlichen Rente in Österreich, weil die haben sich für einen anderen Weg entschieden und die geben auch mehr Geld für ihre Alterssicherung aus. Also jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, ne? Und wir haben eine der schlechtesten Demografien zum Beispiel in Europa, ne? Mit der am stärksten alternden Bevölkerung oder mit dem höchsten Anteil an Alten. Auch das ist ja was so ein Rentensicherungssystem einfach schultern muss und wo andere Länder halt einfach auch weniger Last haben. Das muss man schon auch sehen. Und dann ist es deutlich einfacher, höhere Leistungen zu zahlen. Das ist auch eine Frage der Balance und der Rahmenbedingungen, die man ansonsten in der Gesellschaft hat und nicht nur eine Frage der Systemausgestaltung.
Das Stichwort Schultern müssen, Balance und Rahmenbedingungen, da stimme ich völlig zu, das ist ein Punkt. Und dass man da bei den internationalen Vergleichen vorsichtig sein muss, auch. Aber wir haben im internationalen Vergleich vor allem die Situation, dass in vielen auch europäischen Nachbarstaaten da sehr viel mehr an Vermögen ist. Wenn Sie zum Beispiel in einer eigenen Immobilie wohnen, dann brauchen Sie nicht so viel an Altersabsicherung. In Deutschland haben wir eine sehr hohe Mieterquote. Viele Menschen müssen, und das sind gerade die Einkommensärmeren in der Bevölkerung, wenig überraschend, die müssen zusätzlich dafür noch die Miete schulden. Und das ist etwas, wo dann so geringe Rentenbeiträge, und da macht das mit dem europäischen Vergleich und dem geringen Leistungsniveau natürlich wieder sehr viel Sinn im negativen Bezug, dann ist das natürlich ein unheimliches Problem für die Menschen. Deshalb muss man daran, man muss sorgen, dass dieses Vermögen, solange niemand mehr es aufbauen kann, entsprechend kompensiert wird und Menschen nachhaltig schützen. Und das ist auch Aufgabe der Rentenversicherung. Und wenn jemand doch 35 Jahre eingezahlt hat, dann können wir doch nicht ernsthaft sagen, dass derjenige im Alter noch aufs Amt muss. Da müssen wir doch vor sein. Und wenn wir da ein von mir aus auch steuerfinanziertes Mindestsicherungselement, aber aus einer Hand über die gesetzliche Rentenversicherung haben, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig. Und das Stichwort Österreich fiel im Zusammenhang ja auch. Österreich hat zwar Rentenbeitragssätze, sie sind etwas höher, als sie bei uns sind, aber sie sind nicht so hoch, wie sie wären, wenn man privat für die gleiche Sache noch zusätzlich vorsorgen müsste. Und Österreich schafft das übrigens, indem sie das machen, was wir unter dem Stichwort Erwerbstätigenversicherung schon angesprochen haben, indem sie nämlich eine Absicherung dann für alle geschaffen haben. Und das zeigt, dass das ein effizientes und leistungsfähiges System ist, wie die gesetzliche Rentenversicherung grundsätzlich auch. Da müssen wir hin.
Andreas L. fragt, ist denn die Aktienrente von Christian Lindner, unserem Bundesfinanzminister, die Lösung zur Stabilisierung unseres Rentensystems? Herr Professor Raffelhüschen zum Schluss. Wie bewerten Sie die Pläne von Lindner?
Also die Einführung einer Aktienrente haben wir gefordert Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Wir haben in Schweden das System umgestellt Anfang der 90er Jahre. Wir haben in Norwegen das größte Kapitaldeckungsverfahren der Menschheitsgeschichte entwickelt, Anfang der 90er Jahre begonnen. Wir haben in Dänemark mit den ATP-Pensionen schon immer starke, paritätisch verwaltete, kapitalgedeckte Systeme gehabt. Insofern ist es völlig richtig, darauf zu gehen. Aber, und jetzt kommt das Aber. Erstens, das ist zu spät. Das Medikament wird wirksam, wenn der Patient tot ist. Denn für die Babyboomer gibt es überhaupt keine Chance mehr auf Kapitaldeckung. Die haben es verkackt, auf gut Deutsch. Es geht nicht mehr. Ich brauche für eine Kapitaldeckung 30 Jahre, um ausgereift zu sein. Und wer glaubt, dass er jetzt mit Schulden, mit Schuldaufnahme Aktien, in Aktien investiert und dann nach 10 Jahren die Rentenversicherung damit rettet? Der sollte vielleicht doch mal lieber gucken, wieso die Aktienkurse sich entwickeln können, unter Umständen auch in 10 Jahren. Also das Ding ist zu spät. Dennoch ist das Signal richtig, denn zu jeder Altersvorsorge gehören Aktien. Wir haben zum Beispiel im norwegischen Generationenfonds diesen Fonds verboten, Staatsanleihen zu kaufen. Da, wo die Deutschen sozusagen immer darauf pochen, die müssen aber mündelsicher investiert werden, haben wir gesagt, keine einzige Staatsanleihe. Wir haben gesagt, 70% Aktienquote, Minimum. Und das hat auch hingehauen. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich 30 Jahre Prof dort war und meine Eier auch in zwei verschiedene Pensionen Töpfe gesicht habe.
Herr Professor Raffelhüschen, vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Auch Ihnen, Herr Dr. Rock, und Ihnen, Frau Dr. Frommert, vielen, vielen Dank für die informative Debatte. Nächste Woche behandeln wir im Rahmen unseres Themenspezials das Thema sichere Rente, gute Vorsorge, was Experten raten. Mit dabei wird unsere Finanzexpertin Hanna Petersson sein, sowie Rentenberater Peter Knöppel. Bis nächsten Donnerstag. Machen Sie es gut.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.